Schenk mir ein neues Herz und einen neuen Geist. Jahreslosung für dieses Jahr. Wir gehen in unsere Gemeinschaft mit dieser Jahreslosung irgendwie durch dieses Jahr. Und haben uns dieser Frage nach der Erneuerung, stellen uns immer wieder diese Frage der Erneuerung. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass unsere Gemeinschaft im nächsten Jahr 50 Jahre wird. Wir sind also im Jahr 49, 7 mal 7. Nach biblischer Zählung folgt dem, nach dem großen Versöhnungstag, das sogenannte Halljahr, das Erlassjahr, wo man Freiheit gewährt, sich und anderen wieder Raum gibt, wieder etwas herstellt. Und dann bietet sich an, im Jahr 49 mal drüber nachzudenken. Wo wäre es denn gut, Raum zu bieten? Wo wäre es denn nötig? Wo ist etwas so geworden, dass es vielleicht wieder ganz neue Freiheit benötigt? Wir alle sind an diesem Tag ja auch zur Erneuerung aufgerufen, zur Erneuerung unseres Parlaments. Möglicherweise waren schon einige unter uns wählen. Andere werden es hoffentlich noch tun, dann alle 4 Jahre Bundestagswahl, diese Chance zu gestalten, auch diese Verpflichtung teilzunehmen an der Demokratie, denn nur dann macht sie auch Sinn, wenn wir auch unseren Raum einnehmen, als Demos, als Volk, unsere Kratie, unseren Kratos, unsere Kraft ausüben auch. Dieses Wort von der Erneuerung durchzieht uns ja auch sonst in unserem Leben. Möglicherweise hat der Schlaf unsere vitalen Kräfte erneuert und wir sind heute Morgen wieder gut beieinander. Wenn ein Gerät kaputt ist, dann muss man Verschleißteile erneuern. Auch das gibt es. Immer mal wieder werden auch Freundschaften erneuert. Die Zuneigung und Liebe kann erneuert werden. Manchmal werden Ehen erneuert. Ganz unterschiedlich. Arbeitsverträge, hin und wieder ein neues Auto, ein Musikinstrument wird vielleicht erneuert oder wenigstens die Saite an der Gitarre. Das durchzieht unser ganzes Leben irgendwie. Jede dieser Erneuerungen will uns auch immer wieder daran erinnern, dass unser Leben begrenzt und vergänglich ist. Das ist nämlich der Grund der Erneuerung, dass nichts, das da ist, einfach bleibt und bleiben wird. Wir Lutheraner, zu denen ich gehöre, gedenken in diesem Jahr natürlich auch 500 Jahre Reformation. Reformation, Reformare, zurück zum Eigentlichen. Auch das eine Erneuerungsbewegung, war eine Erneuerungsbewegung. Und schon damals, vor 500 Jahren, war es Anliegen der Reformation, dass das möglichst zu erhalten bleiben sollte. Man sprach von der Ecclesia Semper Reformanda, von der sich immer wieder erneuernden Kirche. Die Kirche, die nicht sich einmal erneuert und dann das Ding in der Tasche hat, sondern die immer wieder sich dieser Frage stellt. Wie steht es um mich und wie wird es? Was hat sich drangehängt an meinen Glauben und an den Vollzug meines Glaubens? Und was ist vielleicht nur Ballast, den ich gern doch immer mal wieder abwerfen könnte? Die Bibel hat dafür, das Neue Testament hat dafür dieses Wort zurück zur ersten Liebe. Also zu diesem Eigentlichen, zu diesem Ursprünglichen, zu diesem Quell. Martin Luther hat sich ja sehr mit diesem Thema beschäftigt und sehr auseinandergesetzt. Und später, das ist nicht direkt auf Luther zurückzugehen, aber später hat man dann in der lutherischen Kirche diese 4 Solae als Prägeworte sozusagen herausgebildet. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Das hört sich gut an. Das ist auch in baptistischen Kreisen bekannt. Das ist etwas, auf das wir unser Glauben fußen. Aber es ist gar nicht immer so leicht, gell? Luther musste deutlich machen, so eine der Schlagworte der Reformation, Konzilien müssen irren können. Damit wollte er nicht sagen und sagte nicht, die irren immer. Konzilien war wichtig. Es gab in der Kirche, als Ganzes gesehen, ökumenische Konzile, die auch für die baptistische Kirche wichtig geworden sind. Für alle Kirchen. Aber es muss prinzipiell möglich sein, dass wir, wo wir Menschen zusammensitzen, uns auch irren. Die Heilige Schrift muss das Maß sein. Norma normans nannte man das damals. Also die normierende Norm. Die, die der Norm nochmal die Norm gibt. Dessen, was wir für richtig halten. Allein die Heilige Schrift. Erneuerungs- und Erweckungsbewegungen in der Kirche gehen immer von der Heiligen Schrift aus und führen immer zurück zur Heiligen Schrift. Immer. Bei jeder Erweckungsbewegung durch 2000 Jahre Kirchengeschichte, und wir werden gleich in einem Bibeltext sehen, auch im Alten Testament war das schon so, gehen immer zurück zur Heiligen Schrift und gehen von der aus wieder hinein. Und daraus ergaben sich die anderen, sola gratia, allein die Gnade, nicht der Ablasshandel, nicht mein Verhandeln mit Gott, nicht irgendwie, das ist kein Deal, den ich irgendwie mit Gott schließe. Gottes Heil und ewiges Leben kann man geschenkt bekommen, aber eben sich nicht verdienen. Und dazu braucht es den Glaube, sola fide, allein der Glaube. Nicht meine verdienstvollen Werke, die gut sind, die richtig sind, die wichtig sind. Es ist gut, dass man uns Christen an guten Taten erkennt und dass man das wahrnimmt und dass man uns die nachsagt. Aber sie machen mein Leben mit Gott nicht aus. Und zusammengefasst, solus Christus, allein Christus, in Christus bündelt sich das Ganze. Eine der Zeitgenossinnen von Luther, Teresa von Avila, Karmeliterin in Spanien, in Avila, in Spanien, im spanischen, in der spanischen, im Inland, im Kernland, im spanischen gelegen. Teresa von Avila brachte das auf diesen kurzen Satz, den sie prägnant immer wieder formulierte, solo Dios basta. Basta Politik, kennen wir auch. Solo Dios basta. Gott allein oder allein Gott genügt. Allein Gott genügt. Seine Form der Erneuerung. Zu allen Zeiten, sagte ich, ist das schon immer wieder nötig gewesen. Immer wieder muss man seinen Weg finden. Immer wieder muss man seinen Weg korrigieren, schon im alten Israel. Da heißt es in 2. Könige 23, und dieser knappe Satz soll heute der Predigtext sein. 2. Könige 23, Vers 25. Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz Mose. Und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Ein vielleicht etwas eigenartiger Predigtext, weil er überschaubar viele geistliche Substanz erhält, die man vielleicht selber mitnehmen könnte. Aber mich hat dieser Satz sehr angesprochen. Es ist die Rede vom König Josia. Josia hat so etwa 600 oder um 600 vor Christus gelebt, also gut 2500 Jahre ist das Ganze her. Sein Vater in der Geschlechterfolge hieß Amon. Amon war wie dessen eigenen Vater, Manasse, hat nicht viel von Gott gehalten. Er hat sich weder an Gott, und man sieht es in seinen Regierungsgeschäften, weder von an Gott noch an den Menschen orientiert. Sein Vater Amon war nur 2 Jahre König. Dann hatte das Volk die Schnauze voll. Sie haben ein Attentat gemacht und haben ihn beseitigt. Allerdings war das Volk, obwohl sie mit Amon ganz unzufrieden waren, mit diesem Attentat durchaus nicht einverstanden und haben ihrerseits dann die Attentäter gelünscht. Solch spannende Geschichten stehen in der Bibel. Da stehen richtige Krimis drin. Lesen Sie im Alten Testament? Nein, nach manches. Das war ganz spannende. Also die haben die wieder gelünscht und haben dann gesagt, was machen wir? Denn es gibt eine Folge und diese Folge ist, dass Gott Könige eingesetzt hat. Also ist Amons Sohn erstgeborener Sohn, jetzt König Josia. Josia war damals 8 Jahre alt. Mit 8 Jahren hat man ihn zum König gekrönt. Das ist reichlich früh für solch ein doch bedeutendes Amt. Er hatte einen Vormund und hatte natürlich einige um ihn, die vermutlich auch in Wirklichkeit die Regierungsgeschäfte irgendwie wahrgenommen haben. Mit 16 sucht er Gott. So wird es in der Bibel berichtet, im 2. Königebuch. Also so Teenageralter. Für viele ist das Teenageralter das Alter, in dem sie Gott suchen oder Gott gefunden haben. Mit Gott sich nochmal festgemacht haben und verbunden haben. Ist bis heute nicht nur familientechnisch, pädagogisch eines der spannendsten Lebensalter. Das auch einer der herausforderndsten Lebensalter. Sondern auch im geistlichen Werdegang vieler Menschen. Also als Teenager sucht er Gott und findet ihn. Und dann mit 20, da macht er sich dann so richtig dran ans Regieren. Das ist vielleicht eher so, waren das auch so seine Sturm- und Drangjahre, hätte Goethe wohl zu ihm gesagt. Also er hat den ganzen religiösen Kultus, den es gab, neu geordnet. Hat auch mit vielem aufgeräumt, Reformation. Hat mit vielem aufgeräumt, vieles erneuert, vieles verändert. Im ganzen Sturm und Drang mit großer Energie. Und als das war und die Gottesdienste am Tempel wieder gut liefen, da war er dann 26. Und dann hat er gemerkt, irgendwie mit dem Tempel, das ist irgendwie, vielleicht haben es auch andere gemerkt, nicht unbedingt er, ich weiß es nicht, Architekten oder sonst irgendjemand. Sie haben gemerkt, irgendwie mit dem Tempel, da müsste mal was passieren. Also so eine eher äußere Reformation, eine Renovation. Man müsste mal was tun. Es wird uns nicht genau geschildert, was da war. Aber es war offensichtlich mehr, als dass mal ein bisschen neue Farbe nötig war. Es waren irgendwelche Anbau, Umbau, wie auch immer Arbeiten, Befestigungsarbeiten. Und während dieser Umbau oder Anbau oder was auch immer Arbeiten, während dieser Tempelrenovation, finden sie plötzlich ein Buch. Damals in Form einer Schriftrolle. Es ist die Tora. Die 5 Bücher Mose. Damals hätte man gesagt, dass wir würden heute sagen, das Alte Testament, also die Grundlage des Alten Testamentes. Jetzt müsste man sich das einfach mal vor Augen halten. Die haben Gottesdienste gefeiert. Der Tempel lief. Da war viel Betrieb. Viele Menschen sind hingekommen. Und sicherlich sind viele Menschen nicht nur hingekommen, um oberflächlich irgendwie hier was Religiöses abzuspulen, sondern weil sie mit ihren Fragen und Hoffnungen und mit ihrer Sehnsucht gekommen sind. Und die Leviten und die Priester haben ihren Dienst vollzogen. Und die Tradition war vorhanden und sie wussten, wie es geht. Aber das Wort Gottes war verloren gegangen. Es war verschollen gegangen. Also, kann sich das ja selber mal, ne? Irgendwann werden eure schönen Räume auch so in die Renovationsjahre kommen. Muss ich vorstellen, ihr renoviert dann die Räume und plötzlich sagt einer, hey, da gibt's ein Buch, gibt's eine Bibel. Also so war das, dass ich das vorstelle. Die haben plötzlich wieder eine Bibel gefunden. Die haben plötzlich wieder eine Tora aus heiterem Himmel, sozusagen, bei diesen Arbeiten. Und Josia merkt sofort, da passiert etwas Wichtiges. Zu Menschen, die in dieser Welt Verantwortung wahrnehmen wollen, gehört diese Gabe zu spüren, wann Wichtiges passiert. Wenn es drauf ankommt, das kommt nicht immer drauf an. Aber diese Momente zu erfahren und zu erfassen und zu verstehen und aufnehmen zu können, wenn es drauf ankommt, wenn es jetzt wirklich wichtig ist, wenn es um Weichenstellungen geht. Josia war ganz offensichtlich so einer. Und er spürt, das ist wichtig und er lässt sich diese Tora bringen und dann wird diese Tora öffentlich verlesen. Das ganze Volk wird versammelt und die Tora wird öffentlich verlesen. Und es entsteht ein ganz neuer Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk. Also, es gab die Tradition, aber das Wort Gottes war verschollen. Sola Scriptura, sowas gibt es. Dass alles gut läuft, vielleicht auch nicht immer so gut, aber dass alles irgendwie läuft, aber das Wort der Bibel ist verschollen. Wahrscheinlich in unseren Tagen, da gibt es ein paar mehr gedruckte Exemplare wie damals. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich so eine Geschichte wiederholt, doch sehr gering. Aber vielleicht innerlich ganz verschollen. Die gibt es noch, dieses Buch gibt es noch. Die Informationen dieses Buches gibt es noch. Aber mehr als Buch und Info ist es nicht mehr. Dieses lebensverändernde, dieses lebensgestaltende Wort ist verloren gegangen. Aus der Renovation des Tempels ist die Reformation des Volkes geworden. Sie haben angefangen damit, ihren Tempel zu renovieren, und am Ende gab es eine Reformation in diesem Volk. Josia stirbt dann schon mit 39 Jahren. In einem Krieg gegen die Ägypter gefallen. Und am Ende seines Lebens wird der Satz, jetzt lese ich ihn nochmal, gesagt über ihn. Seinesgleichen, so wie Josia, war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz Moses. Und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Bis heute ist das so im Judentum. Mose, David, Josia, das sind die großen Lichtgestalten. Bis heute so. Was hat ihn zu solch einem Menschen gemacht? Was hat die veranlasst damals, die jetzt nicht nur einfach sein Fanclub waren und was Besonderes sagen wollten, sondern was hat die Menschen, die Geschichte aufgeschrieben haben und festgehalten haben, zu solch einem Urteil veranlasst? Zwei Gedanken dazu. Das erste, der erste Gedanke, Erneuerung fängt immer bei mir an. Mit einer Bitte. Erneuerung ist keine Sache, sondern eine Bitte. Erneuer uns. Erneuer mich. Es beginnt bei mir. Und Josia war einer der Könige, bei denen es ganz persönlich bei ihm begonnen hatte. Denkbar schlechte Voraussetzungen von seinen Vorfahren her, über Generationen hinweg. Und er hat selber damit begonnen, erneuere mich als Teenager. Erneuere mich, mach mein Leben neu, beginne etwas mit mir, löse mich von meinen unguten Bindungen. Vielleicht auch von meinem einfach jugendlichen Sturm und Drang. Hilf mir, meine Mitte zu finden. Das ist so etwas, wie wenn so ein junger Mann eine Berufung für sein Leben findet. Etwas spürt. Berufung ist nicht, dass man irgendwie eine ganz bestimmte Sache für den lieben Gott macht, sondern Berufung hat etwas mit meinem Leben zu tun, wie ich mit Gott lebe. In dieser Welt. Mit und dann auch für Gott. Aber zuerst einmal mit Gott in dieser Welt lebe. Erneuerung fängt bei mir an. Vor 500 Jahren bei Martin Luther war das so. Luther hat nicht irgendwie in einem akademischen Seminar plötzlich gemerkt, so könnte man das mit der Kirche machen, das wäre auch mal ganz gut. Oder irgend sowas. Sondern es war seine ganz persönliche Erschütterung, die er wahrgenommen hat. Seine eigene persönliche Erschütterung, mit der er vor Gott stand. Und die hatte Auswirkungen. Auswirkungen auf ein ganzes Land, auf ein ganzes Volk, auf ganz Europa und darüber hinaus. Erneuerung beginnt mit mir selber. Erneuerung ist nichts, bei dem man einfach die Hände hochkrempelt und sagt, so, das mache ich jetzt mal. Diese Kirche hätte es nötig. Möglicherweise haben es alle Kirchen nötig. Zu allen Zeiten. Meine auf jeden Fall, zu der ich gehöre. Aber so geht das nicht. Es ist nicht das Ärmel hochkrempeln, sondern es fängt immer an mit der eigenen persönlichen Betroffenheit. Das hat Josia zu einem so besonderen Menschen gemacht. Übrigens auch David hat es zu solch einem so besonderen Menschen gemacht. Es waren keine fehlerlosen Menschen. Bibelleser kennen diese Geschichte, als der Prophet Nathan, nachdem David Ehebruch begangen und einen Mord veranlasst hat, schickt Gott den Propheten Nathan zu ihm. Und er erzählt ihm eine Geschichte von Schafen und alles Mögliche. Und David wird stinksauer. Und Nathan sagt diesen einen Satz zu ihm. Du bist der Mann. Du bist der Held meiner Geschichte. Du. Erneuerung fängt immer bei mir an. Mit der Bitte, erneuere uns, mach mein Leben neu, erneuere mich, damit mein Leben wirksam werden kann, damit mein Leben blühen kann, damit es immer wieder neu werden kann in meinem Leben. Und daraus folgt das Zweite. Erneuerung fängt auch, aber das ist eben das Zweite, fängt auch durch mich an. Nach der Bitte kommt auch die Chance. Die Chance, die Möglichkeit. Josias Hinwendung zu Gott führte zu einer Hinwendung des ganzen Volkes zu Gott. So wünscht man sich Regierungen. So wünscht man sich Verantwortliche in Kirche und Gesellschaft. In Deutschland und in Europa und in dieser Welt, die selber mit ihrem eigenen Leben in der Verantwortung vor Gott stehen und aus deren Leben Auswirkungen für ein ganzes Volk fließt. Es gab zwischen den beiden, letztes Jahrhundert, zwischen den beiden Weltkriegen und nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt in Deutschland eine Bewegung, die nannte sich damals im Deutschen ein etwas komisches Wort, moralische Aufrüstung. Vielleicht gibt es jemand unter uns, der davon schon mal gehört hat. Eine weltweite große Bewegung. Das ist ein bisschen ein eigenartiges Wort, das klingt ein bisschen sonderbar im Deutschen. Rearmament im Englischen klingt auch nicht besser. Also das wieder zu einer Armee werden lassen, das Volk Gottes, das klingt im Englischen auch nicht besser. MRA. Diese Bewegung hatte das Ziel, zu den Regierungen dieser Welt zu sprechen. Zu den Königen, zu den Ministerpräsidenten, zu den Kanzlern dieser Welt zu sprechen. Und sie haben das weltweit wahrgenommen, vor allem zwischen den beiden Weltkriegen, weltweit wahrgenommen. Viele Veränderungen in Ländern sind dadurch geschehen. Ich kann das jetzt gar nicht ausführen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Leute der MRA in Deutschland sehr präsent. Ich habe in einem alten Buch, das ich besitze, eine Postkarte gefunden. Da konnte man das Informationsmaterial und Bibeln und alles Mögliche dieser Bewegung bestellen. Schauen Sie drauf, was das kostet, kann man ankreuzen. Die Bestellstelle dafür war die Pressestelle der Landesregierung in Düsseldorf. Muss man sich heute mal vorstellen. Habe ich selber gestaunt, das wusste ich auch nicht. Also sie waren nach dem Zweiten Weltkrieg sehr präsent. Dass es in Deutschland oder in Europa zu einer deutsch-französischen Freundschaft gekommen ist. Konrad Adenauer und der französische Außenminister Schumann. Das hängt mit dieser Bewegung zusammen. Die haben dafür gesorgt, dass sie sich treffen. Die haben die Plätze, die Räume, auch die inneren Räume dafür geschaffen. Wieder zurück zu Josia. Solch einer war das, der seine Verantwortung nicht nur für sich selber wahrgenommen hat, sondern der seine Verantwortung wahrgenommen hat, um diesem Volk, seinem Volk zu dienen. Erneuerung fängt bei mir an und Erneuerung kann durch mich an ein ganzes Volk oder an eine Gruppe gehen. Vor gut 100 Jahren, 150 Jahren, gab es in den USA einen jungen Mann. Ähnlich wie Josia und viele andere findet er als Teenager zum Glauben. Und als junger Erwachsener verändert er in seiner Kirche in Nordamerika die Sonntagsschulen, also die Kinder- und Jugendarbeit dieser Kirchen, ganz grundlegend, fast wie Josia, Sturm und Drang. Und dann sucht er seinen Weg. Und er ist in einer Versammlung und es beginnt einer zu beten. Und er betet mit diesem jungen Mann, Dwight Lyman, Moody hieß er. Und er betet mit diesem Moody und er betet über ihm diesen Satz, die Welt wird noch staunen, was Gott mit einem einzigen Menschen tun kann, der sich ihm ganz zur Verfügung stellt. Und Moody versteht diesen Satz nicht. Und es dauert eine ganze Zeit, bis er beginnt zu begreifen, dass dieser Satz wirklich etwas mit seinem Leben zu tun hat. Moody hat die missionarische evangelistische Arbeit ganz auf den Kopf gestellt. Er war der Erste, der in großen Stadien gepredigt hat, der die Massen in Massenevangelisation, es war nicht Billy Graham der Erfinder. Moody war der Erste, der so etwas gemacht hat, weltweit an vielen Stellen. Vieles verändert, vieles war ganz ungewöhnlich. Er hatte übrigens, es gibt viele nette Geschichten von Moody. Er hatte immer auch einen Musiker bei sich, Ira Sankey. Der hat so das, damals nannte man, heute reden wir von Lobpreismusik. Damals, vor 100, 150 Jahren, hat man von Erweckungsliedern gesprochen. Die waren ähnlich, ganz ähnlich bestimmt. Und er hatte immer diesen Sankey dabei. Und er hat diese Erweckungslieder oft geschrieben, oft vorher, oft am Nachmittag, abends, irgendwie passend zur Predigt. Sankey war in den Kirchen nicht so gut angesehen, weil er so ein revolutionärer Musiker war. Mit so einem ganz eigenartigen Instrument. Er kam mit einem Harmonium. Möglicherweise gibt es heute unter uns welche, die wissen gar nicht mehr, was ein Harmonium ist. Vor 150 Jahren war das so brutal erneuernd, dass er sagte, das geht schon mal gar nicht. Also das nur. Also die haben ganz Neues hingestellt. Ganz Neues, was in der Kirche eine große, große Auswirkung hatte. Und auch in dieser Welt eine große Auswirkung. Moody hatte seine Berufung gefunden. In seiner eigenen Erneuerung und in dem, dass er diese Berufung angenommen hat. Vielleicht ist das ein Satz besonders an die Jüngeren unter uns. Die Welt wird noch staunen, was Gott durch einen einzigen Menschen tun kann, der sich ihm ganz zur Verfügung stellt. Josia war so einer, mit 39 gestorben, im gleichen Alter wie Dietrich Bonhoeffer. Jung gestorben, große Spuren hinterlassen. Sein Name Josia oder Josiahu heißt Gott wird heilen. Auch da könnte ich mich zweier Fragen stellen. Erneuerung beginnt mit mir. Was will Gott an mir und in mir heilen? Jetzt und heute. Aber ich könnte mich auch der zweiten Frage stellen. Was könnte Gott durch mich in dieser Welt heilen wollen? Was könnte Gott durch mich in dieser Welt heilen wollen? Und möglicherweise ist es jetzt so, wenn man hier in Oberramstadt Sonntagmorgens im Gottesdienst einer baptistischen Gemeinde sitzt, dann denkt man jetzt vielleicht nicht gleich an den Rest der Welt. So in Verbindung mit der eigenen Person. Aber ich würde gern vor allem den Jungen hier Mut machen, solch einem Gedanken einmal Raum zu geben. Ich war im Januar dieses Jahres in Leipzig. Lokalpatriotismus. Danke für dieses Bekenntnis. Ah ja, man wird schon gedacht. Also ich war in Leipzig. Meine Frau hatte einen Vortrag in einer Studentengruppe und ich habe sie begleitet. Und wir waren so das Wochenende dann noch in Leipzig, weil da eben auch Freunde von uns waren, die wir dann eben auch besucht haben. Und wir waren unter anderem in der Nikolaikirche. Diese Kirche, in der die friedliche Revolution ihren Ausgang oder einen ihrer, wahrscheinlich mehrere, aber einen ganz wesentlichen Impuls enthalten hat. Ich war schon hin und wieder mal in den letzten Jahren in Leipzig gewesen und auch in der Nikolaikirche. Meine Frau war da noch nie gewesen, deswegen hauptsächlich waren wir dort. Was ich noch nie wahrgenommen hatte, war, dass Christian Führer, der damalige Pfarrer an der Nikolaikirche, diese Friedensgebete in einer ganz kleinen Seitenkapelle begonnen hatte. Ich kannte die Friedensgebete so, habe immer gedacht, die sind so irgendwie vielleicht im Frühjahr 89 entstanden oder so, also so irgendwie ein bisschen gebrodelt hat oder sowas. Aber die ganz viele Jahre vorher schon, da hat kein Mensch, schon gar nicht Christian Führer, an irgendeine friedliche Revolution gedacht, haben sie diese Friedensgebete in einer kleinen Seitenkapelle begonnen. Und dann hat Gott diese in Anspruch genommen, ist damit irgendwie so seinen Weg gegangen. Nach Christian Führer hat sehr gestaunt. War dann im Gottesdienst sonntags bei einem seiner Söhne, bei Sebastian Führer, der dort auch in Leipzig Pfarrer ist. Wir waren dort im Gottesdienst und ich habe seitdem Kontakt auch zu Sebastian Führer. Es ist schon sehr beeindruckend. Ich könnte viele andere Namen nennen, dass es heute einen Staat Israel gibt. Theodor Herzl hat es längst nicht erlebt. Aber in seiner Idee, David Ben-Gurion, der der Staatsgründer Israel wurde und als junger Mann mit einem Freund zusammen in Polen, wo er aufgewachsen ist, an einem Badesee eines lieben Sonntags beschließt, so beim Baden im Sommer, wir gehen nach Israel und wir gründen den Staat Israel. So, also damals hieß es noch nicht Israel. Wir gehen nach Palästina und wir gründen den Staat Israel. Haben wir eine lustige Idee. So sonntags beim Baden. Und dann wird der Kerl. Ja, man sollte immer wieder baden, ja. Ja, also, ich könnte viele andere Beispiele nennen. Besonders den Jungen will ich das sagen. Das geht uns alle an. In unserer Gemeinschaft gibt es seit der Gründung an einen der Sätze, die uns leiden. Christsein ist persönlich, aber nie privat. Christsein ist persönlich. Das fängt mit mir an und hat zutiefst mit mir zu tun. Aber es bleibt nicht bei mir stehen. Nicht das ist Christsein, was der liebe Gott und ich in meinem Kämmerchen miteinander verhandeln. Das ist auch Christsein. Das ist nur ein kleiner Teil. Ich könnte mich fragen, mit diesem Josia, was könnte Gott durch mich in dieser Welt heilen wollen? Seinesgleichen war vor ihm kein König, der sich so zum Herrn bekehrte, nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Wie gesagt, in der kriegerischen Auseinandersetzung mit Pharao Necho stirbt er mit 39 Jahren. Es ist nicht erheblich, in welchem Alter man stirbt und auch nicht, wie man stirbt. Erheblich ist aber, ob sich mein Leben erfüllt hat. Ob das, was Gott sich mit meinem Leben denkt, ob sich das erfüllen kann. In der Erneuerung bei mir und in der Erneuerung, die er durch mich schenken will. Gott möge heilen, Josia, mich und durch mich etwas in dieser Welt. Ich würde gern beten. Und wir danken, lieber Vater im Himmel, dass es solche Menschen gegeben hat und immer wieder gibt, wie den Josia, die sich von dir haben ansprechen lassen und durch die du hast wirksam werden können. Und ich bitte dich für mich und für uns, dass du unser Leben immer wieder erneuerst. Und wo es sein mag, der erneuere etwas in dieser Welt, heile etwas in dieser Welt durch uns. Im Kleinen und Großen, wie immer es dir gefällt. Lass uns dessen gewiss sein, dass auch wir dazu berufen sind, dein Wort neu zu entdecken, deinem Wort neuen Klang in dieser Welt zu verschaffen, auf dass du wirksam werden kannst. Dazu segne uns. Amen.